Hallo und guten Morgen. Wow, es liegt was in der Luft, Leute. Spürt ihr es auch? Sehr gut. So, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Madita. Ich habe Theologie studiert und ich darf jetzt hier mein Vikariat machen in dieser tollen Gemeinde. Ich bin schon fast 2 Jahre hier. Ich finde, da kann man auch schon mal applaudieren. Yeah. 2 Jahre habe ich es mit euch ausgehalten. Klasse. Leute, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Jetzt könnt ihr mal raten, was das sein wird. Geht kurz in euch. Es ist Jesus auch. Essen. Es geht ums Essen. Es geht nicht ums Hobbyhorsing, es geht um Essen. Es geht um Brot. Ich persönlich liebe Brot. Wer liebt noch Brot? Jawohl, Halleluja, ihr seid auf dem rechten Weg. Und das Ding ist, ich liebe alle Formen von Brot. Also ich kann wirklich, es kann das hellste Weißbrot sein, bis zu dem körnigsten Vollkornbrot, was es auf der Welt gibt, ein Pumpernickel und noch körniger. Brot ist wirklich sowas, das ist einfach toll. Und das ist auch wirklich, ich esse das täglich und ich glaube, das ist auch fast das meiste, was ich nachkaufe unter der Woche. Und das ist witzig, weil in Deutschland sind wir sehr bekannt für unser Brot und für unsere Brotkultur. Und ich habe mal gegoogelt und ChatGPT hat mir gesagt, ne, jetzt ohne Gewähr, aber jeder Deutsche pro Woche isst 1,5 Kilogramm Brot. Das ist schon echt eine Menge. Also Brot ist anscheinend etwas, was in unserem täglichen Leben eine wiederkehrende Rolle spielt, zumindest bei mir. Und Jesus selbst redet auch über Brot. Das ist doch herrlich, oder? Ich finde das ganz herrlich. Da dachte ich mir, Jesus, jetzt liebe ich dich noch mehr. Und es ist eine seiner Ich-Bin-Aussagen. Und wir sind ja gerade in der Serie, wo wir ein bisschen schauen, was Jesus über sich selbst sagt, wer er ist. Und eine seiner Aussagen ist, ich bin das Brot des Lebens. Und heute möchte ich mit euch mal an diese Stelle einsteigen, wo er das sagt und warum er das sagt. Und wir gehen heute so ein bisschen... Das ist heute ein bisschen intensiv, Bibelarbeit. Das ist bei mir oft so, dass ich mich am Text langhangle, aber ich habe heute keine Punkte für euch, sondern wirklich nur Bibelverse. Aber ihr seid ja dabei, ihr kennt euch ja aus und deswegen gehen wir da rein. Wir gehen gleich in den Kontext. Und zwar steht die Stelle, wo Jesus das sagt, in Johannes 6. Und ja, der Kontext ist so, dass Jesus sich gerade an einem See befindet, das ist der See Genezareth. Und es ist kurz vor dem Passafest. Und das Passafest ist im Judentum, wurde das jährlich gefeiert. Und das war das Fest, was an die Befreiung von Israel aus der Sklaverei in Ägypten erinnerte. Und Jesus ist zu der Zeit schon so einer der bekanntesten Persönlichkeiten im weitesten Umkreis. Und das heißt, überall, wo er hingeht, bildet sich eigentlich fast immer eine große Menschenmenge. Also da ist ein Aufruhr, die Leute sind irgendwie angezogen, sind begeistert. Und auch dieses Mal sammeln sich Menschen um ihn und es kommt, wie es kommen muss. Die Menge bekommt Hunger, so wie das immer so ist. Und ich finde es ein bisschen seltsam, wenn ich diese Stelle lese, dass sie alle hingekommen sind, auch freiwillig, ne, auch vielleicht ungebeten. Und dann sind sie auch noch dreist und sagen so, hey, wir haben Hunger. Wie ist das mit Verpflegung? So. Und dann möchten sie eine Pizza auf die Hand von Jesus. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, dass sie sich da so erdreisten, das auch noch zu erbitten und keiner da was mitgenommen hat. Aber vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass sie so lange bei Jesus sein werden. Fakt ist, die Menge hat Hunger und Jesus, wie er halt ist, macht mal kurz ein Wunder und versorgt 5000 Menschen plus Anhang mit 5 Broten und 2 Fischen. Das ist natürlich klassisch für Jesus, ne? Klassiker. Und alle werden dadurch satt, die ganze Menge, 5000 Menschen. Und es ist sogar noch so viel übrig, dass die Jünger 12 Körbe von den Resten einsammeln können. Also theoretisch kann jeder von denen noch einen Präsentkorb mit nach Hause nehmen. Finde ich stark. Nach diesem Wunder würde ich mir persönlich denken, ich, die das jetzt lese, würde mir denken, da gehe ich nach Hause oder die Leute gehen nach Hause, der Bauch ist voll, der Geist ist gestärkt, alle sind satt, alle sind voller Freude und Glaube wegen dem, was Jesus da getan hat. Aber Leute, ich muss euch spoilern und das vorverraten. Sie kommen nächsten Tag wieder und wollen genau das Gleiche sehen. Sie haben wieder Hunger. Sie wollen mehr von dem, was Jesus ihnen gegeben hat. Und sie hatten einen Tag, 24 Stunden vielleicht nicht mal davor erlebt, dass Jesus Brot vermehrt und 5000 Menschen sättigt und das sogar im Überfluss, dass noch was über ist. Sie sind begeistert und so begeistert, dass Jesus quasi sogar vor ihnen wegrennen muss, weil sie ihn sonst zum König krönen und zum König ausrufen. Und das Wunder ist für diese Menschen so ein Beweis dafür, dass Jesus wirklich ein Prophet sein muss. Das steht da auch, dass sie das ausrufen, dass sie sagen, du musst ein Prophet sein, du hast so ein krasses Wunder getan. Und am nächsten Tag stehen sie trotzdem wieder vor Jesus und wollen das gleiche Wunder sehen. Und ich möchte da gerne mit euch in den Text gehen. Da steht in Johannes 6, 25 und 26, nachdem diese Menschen wieder zu Jesus kommen. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Die Menschen suchen ihn für das, was er getan hat, aber nicht für den, wer er ist. Sie wollen das Wunder sehen, sie wollen ihren Hunger wieder gestillt haben, aber eigentlich verstehen sie gar nicht, dass das eigentlich ein anderer Hunger ist, der sie antreibt und der gestillt werden muss. Und dass der Hunger nach Erlösung, nach innerer Freiheit. Und genau das spricht Jesus hier an. Er legt seinen Finger genau da drauf. Aber sie sehen noch nicht, wer er ist und was er spricht. Zumindest checken sie es noch nicht. Und in weiteren Versen sagt Jesus, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Was ich in dieser Stelle raushöre, ist, dass die Menschen angezogen waren von Jesus, dass sie gesehen haben, er hat den Hunger gestillt. Und ich glaube, wir alle kennen das, wir haben alle Hunger. Jetzt nicht im physischen Sinn, dass wir Hunger kriegen nach Essen, sondern dass wir nach anderen Dingen Hunger haben. Vielleicht nach denselben, aber auch oft nach unterschiedlichen. Und im Laufe unseres Lebens ändert sich das auch immer wieder. Als Kind haben wir zum Beispiel Hunger nach Action, nach Süßkram, nach lange Aufbleiben, nach Freundschaft. Als Jugendliche haben wir dann Hunger vielleicht nach Anerkennung, nach Dazugehören, nach Beziehungen, Freiheit, Selbstständigkeit. Wenn wir dann erwachsen sind, haben wir das vielleicht auch nicht. Und es hungert uns dann aber nach einem guten Arbeitsplatz, nach einer guten Ehe, dass es den Kindern gut geht und dass sie sich gut entwickeln. Und dann sind wir vielleicht ganz alt. So. Und der Hunger in uns ruft nach Gesellschaft oder nach Ruhe, nach Gesundheit. Und es ist doch verrückt, dass solange der Mensch lebt, er immer wieder Hunger hat. Und ich wollte euch damit reinnehmen in ein persönliches Beispiel von mir. Ich bin nämlich gerade umgezogen vor 2 Wochen. In meine erste eigene Wohnung. Ja, es ist. Ja, kann man schon klatschen. Ja, doch. Ja, ich habe dafür nichts getan. Das war alles der Herr. Habt ihr dem Herrn applaudiert? Aber ich kann gerade wirklich sagen, ich lebe in einer riesigen Gebetserhörung. In meiner persönlichen Gebetserhörung. Nicht nur, dass Gott mich mit einer Wohnung versorgt hat, sondern er hat sich wirklich selbst übertroffen. Also, es ist so krass, wie viel im Detail Gott meine Gebete erhört hat. Ich habe davor monatelang gebetet, wirklich die komischsten Sachen. Ich war da sehr detailliert. Ich habe gesagt, ja, und wenn noch eine Badewanne drin wäre, wäre schon stark. Also kannst du auch noch mitnehmen. Und es ist schon ein bisschen erschreckend, wie detailliert Gott das jetzt gemacht hat und sich drum gekümmert hat. Und jetzt, wenn ihr das so hört, könnte man ja denken, ne, wie schön ist das? Jetzt muss sie doch richtig glücklich und zufrieden sein. Und ja, ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich und sehr dankbar, und kann es manchmal auch gar nicht so realisieren, was eigentlich passiert, dass ich jetzt erwachsen sein soll und in einer Wohnung alleine leben und Rechnungen zahlen. Aber mein Gehirn dreht sich schon um die nächste Errungenschaft. Also es dreht sich irgendwie schon um das Nächste, was ich jetzt brauche, was ich haben könnte. Und ich habe irgendwie gedacht, dass sobald ich diese Wohnung habe, dass dann alles fertig ist, dass es mir dann gut geht, dass ich zufrieden bin, dass mein Hunger gestillt ist und dass ich dann nichts mehr brauche. Aber die Realität ist leider, dass sich meine Gedanken seit diesem Einzug wirklich täglich um neue Sachen drehen. So, das hat dann viel auch noch mit der Wohnung zu tun, aber es reicht mir da nicht, sondern ich brauche natürlich noch Möbel, ich brauche Geschirr, ich brauche Deko, Lebensmittel, sonst was. Und wenn ich morgens schon aufgestanden bin, kommt mir immer wieder dieser Gedanke, okay, was brauche ich denn eigentlich noch so für meine Wohnung? Noch eine Monstera hier und noch eine Pflanze hier. Und ich glaube nicht, dass das per se schlecht ist. Ich glaube nicht, dass das schlecht ist, seinen Wohnraum zu gestalten. Es macht Spaß. Es macht total Spaß. Und es macht auch Spaß, was Gutes zu essen, schöne Kleidung zu finden, die einem gefällt, einen Urlaub zu genießen oder sich vielleicht sogar den Traum von einem Sportwagen zu erfüllen. Das ist alles schön und gut. Halleluja. Aber was wir auch tun und worum wir uns auch bemühen, das können die kleinen alltäglichen Dinge sein zu den großen Lebensentscheidungen. Ich glaube, uns muss das bewusst werden, dass sie uns nicht erfüllen werden. Zumindest nicht auf lange Sicht. Und irgendwann bekommen wir wieder diesen Hunger nach mehr. Und meistens ist das sogar schneller, als uns lieb ist. Diese Bemühungen um unser tägliches Leben zerfallen am Ende des Tages zu Staub. Und am nächsten Tag kommt es alles wieder. Es kommt, nimmt erneut seinen Lauf. Aber Jesus kennt uns. Das ist ja das Coole. Und ich liebe diese Stelle, weil er spricht das deshalb so direkt an. Er weiß, dass wenn wir unser Leben so führen, immer mit dem Blick auf das Nächste, auf die nächste Errungenschaft, die nächste Sache und die nächste große Anschaffung, dann werden wir ein hastiges Leben führen, ein Leben voller Unzufriedenheit. Und was er uns als Lösung anbietet, das ist er tatsächlich selber. Und ich finde das so stark, wie er das hier formuliert in Vers 27. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Jesus sagt hier, wir sollen uns um die ewige Nahrung bemühen. Und die ewige Nahrung kann nur er geben. Er sagt, diese wird der Menschensohn euch geben. Er allein schenkt das wahre Leben, denn er ist das Leben. Und wenn man das griechische Wort, was hier steht, für Brot übersetzen würde, dann wäre das Lechem im Hebräischen und das sagt sowas wie alles, was Leben erhält. Ich finde das so stark, dass Jesus sagt, ich bin der, der das Leben für dich erhält. Wir sehen dann weiter, wie er sagt in Vers 30, oder wie die Menschen fragen, wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines, wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Vielleicht für die, die es in dem Kontext noch nicht so ganz checken, Brot vom Himmel, was da passiert. Das stammt noch aus der Zeit, wo Israel durch die Wüste gelaufen ist. Ne? Vielleicht erinnert euch so grob dran, 40 Jahre ungefähr waren die da. Und Gott hat sie so versorgt, indem er Manna vom Himmel regnen ließ. Manna ist, kann man auch übersetzen als Brot. Und das jüdische Verständnis von Brot, wie gesagt, ist ja das Wort Lechem, alles, was Leben erhält. Und Gott ließ dieses Brot vom Himmel regnen. Das war Gottes Versorgung, die er seinem Volk schenkte. Und die Menschen damals wie heute oder zur Zeit Jesu auch, sehnten sich nach Gottes Versorgung. Und das sagen sie auch, indem sie sagen ja aus, hey, schaff doch ein Wunder wie damals. Wir wollen das erleben, wie Gott uns versorgt. Wir haben diesen Hunger, wir wollen, dass er gestillt wird. Und sie haben geglaubt, dass Jesus genau das tun würde, was Gott damals in der Wüste getan hat. Sie dachten, dass Gott genauso versorgen würde. Und Jesus kommt jetzt aber ganz anders, wie das oft so ist. Und er sagt, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Für uns, wir lesen das so und wir denken so, ja, na klar, Jesus ist das Brot des Lebens, logisch. Aber für die Leute damals schlagen diese Worte ein wie so eine Bombe. Bei den Menschen, die um ihn rum waren, löste das eine krasse Empörung aus. Wir lesen das auch nachher, dass die richtig ausgerastet sind. Denn die haben endlich verstanden, was er ihnen eigentlich sagen wollte. In diesem Moment, in dem er das sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin Lechem, ich bin der, der das Leben erhält, stellt er sich an die Seite Gottes. Und das war zu der Zeit, und ist es auch jetzt heute noch unter den Juden, die größte Gotteslästerung. Das war richtig anmaßend und eigentlich konntest du das nicht aussprechen. Und Jesus spricht hier ganz klar davon, dass er das erwartete Manna ist, das, was sie wollen, die Versorgung Gottes, die vom Himmel versprochene Erlösung. Und gleichzeitig sagt Jesus auch, dass das Gesetz nicht in der Lage ist zu retten, indem er auf Mose Bezug nimmt. Mose ist so in dem Verständnis quasi, kann man mit dem Gesetz gleichsetzen. Und das Gesetz war für die Juden ein Riesending. Also das war eigentlich der wichtigste Anhaltspunkt ihres Glaubens und ihrer Gerechtigkeit. Und wenn Jesus hier sagt, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, nicht das Gesetz kann euch das geben, was ich gebe. Und das war auch total anmaßend. Das Gesetz war heilig. Und Jesus sagt hier aber, was Mose euch gegeben hat, wird euch nicht satt machen und retten. Ich allein bin in der Lage, das zu tun. Später sagt er auch, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Da sagt er auch wieder, ich komme von Gott. Ich setze mich an seine Seite. Ich kenne ihn. Und ich gebe das Leben. Nichts anderes kann das tun. Nichts, was ihr auf dieser Welt findet, ist in der Lage, das Leben zu geben. Dinge und Menschen und Möglichkeiten kommen und gehen, aber sie werden euch nicht Leben bringen können, sondern ich allein kann es. Ich bin genug. Und er geht noch weiter. Und es wird jetzt noch ein bisschen drastischer. Denn er sagt in Vers 51, dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und da nimmt er Bezug zum letzten Abendmahl. Vielleicht kennt ihr das, dieses Bild, auch dieses berühmte Bild, wo Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl sitzt. Und in diesem Moment, wo er das ausspricht vor den Leuten, ja, da weist er schon darauf hin, hey, das ist das, was kommen wird. Und weist schon auch so auf sein Schicksal hin, auf den Tod am Kreuz. Und es ist so interessant, weil diese Vorstellung, den Leib eines Menschen zu essen, was da auch da drin steht, das löst einen riesigen Aufruhr aus. Ich meine, es ist heute für uns noch strange zu lesen und zu verstehen. Und Jesus schockt die Menschen mit diesen Gedanken total. Die sind mega empört. Und wir lesen es auch, da steht nämlich, nach diesen Worten kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben, fragten sie. Darauf erwiderte Jesus, ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ihn werde ich am letzten Tage auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ja, ich weiß nicht, wie das auf euch wirkt. Es ist sehr intens, sehr intensives Bild, sehr bildhaft. Und ich finde, man empfindet es schon ein bisschen als anstößig, wenn man das so liest. Zumindest geht es mir so. Und Jesus schockt es gar nicht und der scheut sich auch nicht davor, sondern er geht bewusst auf diese Ebene, diese bildhafte Ebene, die auch in der jüdischen Kultur so eine große Bedeutung hatte und enorm wichtig war. Und auch dieses Bild vom Trinken des Blutes, das ist ein No-Go. Also Blut hatte so eine starke und hat immer noch so eine starke Symbolik und auch eine Bedeutung in der jüdischen Kultur. Blut war Gott geweiht und es war heilig. Und das verstieß komplett gegen das jüdische Gesetz, Blut in irgendeiner Form zu sich zu nehmen. Und Jesus war das aber voll bewusst. Und er war selbst Jude, er kannte das Gesetz. Und ich habe mich dann gefragt, warum wollte er denn seine Zuhörer eigentlich so doll provozieren? Aber ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, dass er an diesen Opfergedanken des Alten Testaments anknüpft. Und zwar wurde geopfert für die Versöhnung mit Gott. Das Opfer starb stellvertretend für denjenigen, der opferte. Und Jesus nimmt, indem er das so drastisch darstellt, nimmt er diesen Opfergedanken auf und sagt zu den Juden, ich bin das Opfer. Es gibt Versöhnung mit Gott nur durch mich. Und wer mich annimmt, hat das wahre Leben und das ewige Leben. Wir lesen da, denn mein Leib ist die wahre Nahrung, mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Jesu Worte kratzen da total an der Vorstellung der Menschen von ihrem Messias. So, die Juden haben ewig lang gewartet, dann kommt so ein Jesus vorbei, der einfach so das auf den Kopf stellt, was sie sich eigentlich gedacht haben, wie dieser Retter aussehen kann, wie dieser Gesandte Gottes aussehen kann. Und für sie war das wirklich so, so kann der doch nicht reden, so kann der sich nicht benehmen. Und ich will ganz klar sagen, an dieser Stelle fordert Jesus nicht zum Kannibalismus auf. Das denken nämlich einige und sind dann sehr geschockt. Aber indem, wie er das formuliert und wie drastisch er das darstellt, weiß er genau, was er tut. Denn alles, was er sagt und wie er handelt, ist immer souverän und es ist immer bestimmt. Und seine Wortwahl, das ist hier nicht zufällig, sondern das ist durch und durch eben symbolisch. Und deswegen ist auch dieses Bild vom Blut und von seinem Leib so entscheidend. Denn nach dem jüdischen Verständnis lag im Blut das Leben. Und deswegen war es auch Gott geweiht. Wenn Jesus jetzt also sagt, ihr müsst das Blut trinken, um gerettet zu werden, dann greift er damit vor auf das, was passieren wird, auf den Tod am Kreuz und sagt, hey, ich vergieße das Blut, aber es bringt euch das Leben. Und wenn ihr mich annehmt, dann habt ihr dieses Leben in euch. Und indem er auch so Bezug darauf nimmt, auf seinen Tod, das ist ja kein Spaziergang. Das ist ja, das kann man nicht erklären, ohne dass es extrem wird. Und ich glaube, die Menschen damals und auch heute, wir erwarten manchmal diesen weichen Jesus, der uns sagt, ach ja, mach einfach das Richtige und dann ist alles gut. Aber das ist dieses drastische, ich nehme das Opfer eines Menschen an, weil ich weiß, ich selber hätte das nicht erwirken können. Das ist kein Spaziergang, das ist extrem. Und deswegen hat es die Menschen damals, glaube ich, auch so offended und so angegriffen, weil sie was anderes erwartet haben. Und diesmal ist es anders, weil Jesus fordert sie mit diesen extremen Worten auf und diesem Bildlichen fordert sie heraus, einen radikalen Schritt zu machen und ihm zu glauben und ihm zu folgen und auf diese Worte zu vertrauen. Ich glaube, Jesus bedient sich so extremer Worte, weil es eine Entscheidung beinhaltet. Du kannst das nicht hören und einfach neutral sein und sagen, ach ja, ist ja ganz nett mit dem Blut, ist okay. Sondern es provoziert irgendwo auch eine Entscheidung und es funktioniert auch, zumindest damals und heute auch. Aber wir lesen, dass die meisten Menschen sich nach diesen Worten, waren sie so empört und so angegriffen, dass sie sich von Jesus abgewandt haben und nur die 12 Ängsten wirklich bei ihm geblieben sind. Wenn Jesus sagt, mein Fleisch und mein Blut, dann meint er damit nicht das Manna von damals, nicht das, was vergänglich ist, wird euch retten. Das ist alles Vergangenheit, sondern ich bin das Brot des Lebens. Und wer mich annimmt, wird leben. An mir geht kein Weg vorbei. Und ich habe noch so ein kleines Easter Egg für euch eingebaut. Und zwar ist es witzig oder es ist cool zu sehen, weil Jesus wurde in Bethlehem geboren und Bethlehem heißt auch übersetzt Haus des Brotes. Und ich finde das so cool, wie sich diese Symbolik, dieses Bild durch sein ganzes Leben zieht, wie er schon in seiner Geburt, wie Gott schon in seiner Geburt gesagt hat, das Brot des Lebens, hier habt ihr es. Es kommt vom Haus des Brotes. Er ist das Brot, er ist der, der Leben erhält. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen durchgerannt, aber ich bin schon am Ende dieser Predigt angelangt und ich möchte gerne zwei Fragen stellen. Und zwar ist die erste Frage für alle von uns, und das ist, bist du wirklich satt? Und wo gibt es Dinge, die du vielleicht zu dir nimmst, wo du denkst, dass sie dich sättigen können und dass sie dich erfüllen können, aber wo du merkst, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht so, wie du dir das erhoffst und ich glaube, das haben wir alle irgendwo. Und vielleicht hast du ja das heute gemerkt, dass du da auch irgendwie dir eine Veränderung wünschst und dass du eigentlich willst, dass Jesus satt macht und dass er diesen Hunger stillt. Und dass es da so einen Wechsel an Priorität gibt. Und ich habe ja vorhin auch von mir erzählt, dass ich da gerade so schnell auch von dem Wesentlichen und von dem, was Gott schon getan hat, abgelenkt bin. Und dass ich immer das Gefühl habe, mehr zu brauchen. Und ich glaube, vielleicht ist es bei dir auch so. Und dann will ich dir auch sagen, dass es Gott immer möglich ist, unseren Blick zu ändern. Und so neu diesen Hunger zu stillen. Und wir werden auch gleich das Abendmahl feiern und da will ich dich auch wirklich einladen, dass du ja diesen Moment so zu einem Moment zwischen dir und Jesus machst und das nochmal neu festzumachen, so dass du sagst, hey Jesus, ich will, dass du meinen Hunger stillst, egal was es ist. Und vielleicht können wir alle die Augen schließen, denn ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Und vielleicht hast du so von diesem Jesus und von dem, was er sagt, zum ersten Mal gehört und ja, ich will dir sagen, dass Jesus wirklich wahres Leben und ewiges Leben und Gemeinschaft mit sich und mit Gott anbietet. Und ich sage dir aber trotzdem auch direkt und auch ganz unmissverständlich, Jesus ist keine Wunschmaschine, die dir dann, nachdem du dich zu ihm bekehrt hast oder zu ihm hingewendet hast, alles erfüllt, was du dir wünschst. Das Anliegen ist ja nicht materieller Wohlstand, zumindest nicht immer, das kann er auch schenken, aber Es gibt hinter diesem Hunger, den du spürst, gibt es einfach diese Sehnsucht nach mehr und nach nicht dem, was wir auf dieser Welt finden, sondern einfach Liebe und Annahme und Sinn und Versöhnung. Und das ist auch so die Stelle, die Jesus füllen kann und die er bei mir gefüllt hat und die er bei vielen anderen, ja, wo er unser Leben verändert hat. Und ich glaube, dass wenn wir das annehmen, das ändert alles. Und das ändert auch unsere Wünsche und das, was wir vorher vom Leben erwartet haben. Und ich möchte gern für dich beten, wenn du merkst, boah, da zieht mich irgendwas hin. Ich habe das noch nie gemacht, aber oder vielleicht habe ich es vor Jahren gemacht und möchte aber jetzt nochmal neu eine Entscheidung treffen, wirklich ein Leben zu führen mit diesem Jesus und herauszufinden, was das alles, ja, beinhaltet und was da auf mich wartet. Und dann, während alle jetzt die Augen geschlossen haben, will ich dich gern bitten, du kannst mir gern deine Hand zeigen. Ich würde echt voll gern für dich beten. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, Jesus, wir kommen zu dir, Herr, als ganze Gemeinde. Und du siehst diesen Hunger in uns. Und du siehst auch vor allem diejenigen, die ja, dich vielleicht noch gar nicht richtig kennen. Aber du liebst sie und du siehst sie und du freust dich darüber, dass sie heute gekommen sind. Und ich danke dir, dass du jetzt auch ja, jeden Hunger siehst und jede Sehnsucht, die in unserem Herzen ist. Und Herr, ich weiß, dass du das Brot des Lebens bist und dass du diese Leere, diese Stellen, die leer sich anfühlen und ungesättigt sich anfühlen, dass du sie füllen kannst, dass du diesen Hunger stillen kannst, Herr. Und ich danke dir, dass das so viel mehr ist, als was uns die Welt zu bieten hat und was ja hier auf der Welt ist, sondern dass da einfach so viel mehr ist. Und ich bitte dich wirklich, Herr, dass du diesen Menschen begegnest, die heute auch zum ersten Mal von dir gehört haben, jetzt eine Entscheidung treffen möchten. Jesus, du freust dich so sehr darüber, wenn Leute sich für dich entscheiden und sich zu dir hinwenden und du wendest dich genauso zu ihnen. Und ich danke dir, dass du tiefen Frieden schenkst und dass sie damit ja, verändert aus diesem Raum gehen. In Jesu Namen. Amen.